Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Am Grunde der Moldau wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt. Und gehen sie einher auch wie blutige Hähne, es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt. Am Grunde der Moldau wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag.
Die Moldau mit Smetana und Brecht. Heute gab es die Moldau mit Obama und Medvedev. Es wechseln die Zeiten. Heute werden die Historiker in ein paar Jahrzehnten sagen, heute fing es an, das große Abrüsten. Heute wird das historische Datum gewesen sein, jener 8. April 2010, an dem sich der damalige US-Präsident Obama und der damalige russische Präsident Medvedev in Prag trafen, um das Dokument zu unterschreiben, das das alles in Gang setzte. Es war wie ein Signal damals. Und danach nahm die Staatengemeinschaft Abstand von der Force de Frappe, von der atomaren Bedrohung. So könnte es gewesen sein, heute. Oder auch nicht. Vielleicht wird vom heutigen Tag auch ein ganz anderes Signal ausgehen, das Signal zur nächsten Aufrüstung. Dieses Mal wird es eine mit konventionellen Waffen sein und es wird eine sein, die Weltgegenden erfasst, die am großen Spiel des vergangenen Kalten Krieges überhaupt nicht oder nur marginal beteiligt waren. Damals in Prag, an jenem 8. April 2010, werden die Historiker in 20, 30 Jahren sagen, damals endete endgültig der Kalte Krieg und die Konfrontation der alten Supermächte und es begann die allgemeine Aufrüstung. Und die Historiker werden sich wundern, wie der alte Fuchs Obama damals in seinen jungen Jahren schon mit so viel Weitsicht den Aufstieg der US-Rüstungsindustrie vorbereitet hat, die an der allgemeinen Aufrüstung am besten von allen verdient und die US-Wirtschaft weiter an der Weltspitze hält. Obamas Atompläne. Start frei für das neue Wettrüsten. Der Tag in HR2 Kultur. Jetzt aber erst einmal zurück aus der Zukunft zum heutigen historischen Datum und dem zugehörigen Ereignis. Unsere Reporterin in Prag ist Christina Jansen.
Es war nicht nur eine Unterschrift, sondern eine feierliche Zeremonie. Um 12.30 Uhr betraten US-Präsident Barack Obama und sein russischer Amtskollege Dmitri Medvedev den prächtigen spanischen Saal der Prager Burg und unterzeichneten mit goldenen Füllfederhaltern das umfassendste Abrüstungsabkommen seit 2 Jahrzehnten. Damit, so Barack Obama, sei man seiner Vision einer Welt ohne Atomwaffen immerhin einen Schritt näher gekommen.
This is a long-term goal.
Das ist ein langfristiges Ziel, eines, das wohl nicht zu meinen Lebzeiten erreicht werden wird. Aber ich glaube daran, dass wir, wenn wir dieses Ziel weiter verfolgen, den Kalten Krieg weit hinter uns lassen können, dass die Idee der Nichtverbreitung von Atomwaffen gestärkt wird und dass die Vereinigten Staaten und die ganze Welt sicherer werden. Kreml-Chef Dmitri Medvedev betonte ebenfalls, der neue Abrüstungsvertrag solle dabei helfen, die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu stoppen. Er sei deshalb entscheidend für die Sicherheitslage der ganzen Welt. Das Ergebnis unserer Verhandlungen ist ein Vertrag, der ein vollkommenes Gleichgewicht garantiert zwischen den Interessen Russlands und denen der Vereinigten Staaten. Es gibt nur Sieger. Das ist eine Win-Win-Situation. Beide Seiten haben gewonnen und die Sicherheit gestärkt. In dem Vertrag verpflichten sich Russland und die Vereinigten Staaten, die Zahl ihrer nuklearen Sprengköpfe innerhalb der nächsten 7 Jahre um rund ein Drittel zu reduzieren, von 2200 auf 1550. Die Zahl der Trägersysteme soll auf 800 halbiert werden. Moskau und Washington kommen einander näher, doch es bleiben auch Streitfragen. An den US-Plänen, einen Raketenschirm in Osteuropa zu bauen, wären die Verhandlungen über das START-Nachfolgeabkommen beinahe gescheitert. Doch auch in diesem Punkt deutete Russlands Präsident Medvedev Kompromissbereitschaft an. Wir haben den USA unsere eigenen Vorstellungen von einem globalen Raketenabwehrsystem vorgelegt. Darüber kann man jetzt nachdenken, auch mit Blick auf terroristische Bedrohungen. Ich bin optimistisch, genauso wie Präsident Obama, dass wir uns in dieser Frage einigen werden.
Ich sage es ja, historisches Datum. Heute ein Jahr nach der Abrüstungsrede von Barack Obama in Prag. Heute also wieder am selben Ort in Prag, der Hauptstadt eines ehemaligen Ostblockstaates, wo von Russland ein demokratischer Aufstand niedergewalzt wurde und das heute zur NATO gehört. Obama hat ein gutes Gefühl für den richtigen Ort und das richtige Timing, so viel ist sicher. Aber kommen wir zurück zum politischen Alltag. Was ist wirklich Vertrag? Was ist unterschrieben worden mit den goldenen Füllern heute? Rechtzeitig vor der spektakulären Unterzeichnung heute hat Obama zu Hause in den USA seine neue Atomstrategie dargelegt. Zunächst hat er selbst ein Interview gegeben, und zwar nur dem US-Leitmedium New York Times. Am Tag der Veröffentlichung dann traten die Außenministerin und der Verteidigungsminister in Washington auf und erklärten die Details. Und die klingen dann schon weniger nach historischem Datum und großen Aplomb.
Die neue Strategie gilt für die kommenden 10 Jahre und da ist klar, auch in diesem Zeitraum werden die USA ihre Atomwaffen nicht vollständig verschrotten. Doch die Obama-Regierung will Schritte in diese Richtung gehen, das legen die 5 Kernpunkte der neuen Strategie nahe. Mit Blick auf Al-Qaida, den Iran und Nordkorea sei man zu einer erheblichen Veränderung gegenüber früheren Strategien gekommen, erklärte Verteidigungsminister Robert Gates. Das neue Ziel Nummer 1, die Verbreitung von atomwaffenfähigem Material und den Gebrauch durch Terroristen zu verhindern. Zweitens werden wir die Rolle von US-Atomwaffen im Zusammenhang mit unserer nationalen Sicherheit reduzieren. Wir verfolgen weiterhin die Strategie der Abschreckung und Stabilität durch Atomwaffen mit geringeren Stückzahlen. Viertens, wir stärken das Abschreckungspotenzial in bestimmten Gegenden und zum Schutze unserer Verbündeten. Schließlich werde man ein sicheres und effektives Waffenarsenal unterhalten, so Robert Gates. Und er spielte damit unter anderem auf die noch immer auftretenden Fehlalarme an. Die sollen, möglichst in Zusammenarbeit mit den noch stärker betroffenen Russen, reduziert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt:
The United States will not develop new nuclear warheads.
Amerika werde keine neuen Nuklearsprengköpfe entwickeln. Programme, die sich um die längere Lebensdauer von Sprengköpfen drehen, basieren nur noch auf bereits getesteten Komponenten und Zusammensetzungen. Sie werden aber keine Militärmissionen unterstützen und sind auch nicht für neue Einsatzfähigkeiten gedacht. Dies war dem Vernehmen nach ein besonders umstrittener Punkt. Warum stehen bleiben und auf die Entwicklung dieser Technologie verzichten, fragten vor allem die Beamten des Verteidigungsministeriums. Doch es setzten sich jene durch, die meinen, wenn wir wollen, dass andere Atommächte abrüsten und möglichst wenige neue hinzukommen, dann muss auch Amerika substanziellen Verzicht üben. Die Technologie sei im Übrigen bereits weit fortgeschritten. Niemand müsse Angst haben, dass Amerika sich nicht mehr wehren könne. Genauso wurde während der monatelangen Debatte zwischen den Ministerien für Verteidigung, Äußeres, Energie und dem Weißen Haus um folgenden Schritt gerungen.
If a non-nuclear weapons state is in compliance with the Non-Proliferation Treaty and its obligations, the US pledges not to use or threaten.
Wenn sich ein atomwaffenfreier Staat an die Pflicht hält, kein atomwaffenfähiges Material weiter zu verbreiten, dann werden die USA künftig keine Nuklearwaffen gegen dieses Land einsetzen oder auch nur damit drohen. Falls ein solches Land die USA oder einen Verbündeten mit chemischen oder biologischen Waffen angreift, dann wird es einen verheerenden konventionellen Schlag geben, so Robert Gates. Was die Atomwaffen in Europa angeht, gab es nur eine spärliche Auskunft. Die Entscheidung über einen vollständigen Abzug sei im Rahmen der NATO zu treffen. Derweil ist auch interessant, was nicht in der überarbeiteten Atomwaffenstrategie auftaucht, nämlich die Erklärung, die USA würden ihre Atomwaffen niemals als erste einsetzen. Man wollte nicht noch mehr Ärger mit jenen Amerikanern bekommen, denen die jetzige defensivere Haltung schon viel zu weit geht. Und so kann man den neuen Doppelansatz wohl so zusammenfassen. Atomwaffen werden in den Verteidigungs- und Kriegsszenarien Amerikas eine weit weniger gewichtige Rolle spielen als bislang. Zugleich fällt die Selbstbeschränkung vorsichtiger aus, als viele Obama-Unterstützer nach dessen Prag-Rede vor einem Jahr gehofft hatten.
Silke Hasselmann über die neue Position der US-Regierung zum Horten und möglichen Einsätzen von Atomwaffen. Man nennt das Ganze auch Nukleardoktrin. Eine Doktrin ist ein System von Ansichten und Aussagen mit dem Anspruch der Allgemeingültigkeit. Alles klar? Nicht ganz. Matthias Rüb, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in den USA, guten Tag.
Grüße Sie, Herr Schwenk, guten Tag.
Es gibt da noch ein paar Fragen, die offen bleiben nach dem, was Obama vor seiner heutigen Unterschrift dargelegt hat. Was erleben wir denn da nun heute, um mal auf das historische Datum oder das mögliche historische Datum heute einzugehen? Ist das der Anfang vom Ende der atomaren Wettrüstung tatsächlich oder ist es nur eine schöne Obama-Show auf der Weltbühne Europa mit historischem Ambiente, dem Prager Schloss und so weiter?
Es wird natürlich vom Weißen Haus und auch vom Außenministerium, vom Pentagon so verkauft, als ob das der Anfang vom Ende einer nuklear bewaffneten Welt sei. Sieht man sich sowohl die neue Nukleardoktrin wie auch jetzt den New START-Vertrag, also den Vertrag über die strategische Abrüstung zwischen Russland und Amerika an, dann sieht man, dass es doch sehr graduell auf dieses Ziel zugeht, dass die Schritte sehr klein sind und dass die kleinen Schritte jedenfalls in keinem Verhältnis stehen zu der großen Vision, die Obama ja sehr begabt mit großen Worten ankündigen kann. Also man muss sehr genau auf das Kleingedruckte achten und dann merkt man, es ist nicht so der große Durchbruch, als der er dargestellt wird.
Aber es werden doch ganz konkret deutlich weniger Atomwaffen in der Welt sein nach dem heutigen Tag. Also wenn das dann umgesetzt wird in den nächsten Jahren. Es wird nur noch die Hälfte der Trägersysteme geben, egal ob U-Booten oder Raketen zum Beispiel. Das sind Fakten, die verabredet worden sind, die heute verbrieft, unterschrieben worden sind und die dann in den nächsten Jahren hoffentlich in die Tat umgesetzt werden. So viel ja dann doch.
Schauen Sie, und da muss man genau auf das Kleingedruckte achten, denn es gibt so etwas wie eine kreative Zählung. Langstreckenbomber, von denen Russland wie Amerika jeweils Hunderte haben, zählen als ein Sprengkopf, obwohl Langstreckenbomber Dutzende von Sprengköpfen tragen können. Das war schon im alten START-Vertrag so, im neuen START-Vertrag ist es auch so. Das bedeutet, das haben Wissenschaftler herausgefunden, schaut man sich die Zahlen aber genauer an, dann sieht man, dass durch diese kreative Zählung die faktisch verschrotteten Atomsprengköpfe viel weniger sind, als es scheint. Es sind nämlich nicht ein Viertel der Sprengköpfe, die bisher bestehen, von 2200 auf 1550, sondern auf beiden Seiten werden nur 190 auf russischer Seite und 100 Atomsprengköpfe auf amerikanischer Seite tatsächlich verschrottet, weil es eben diese seltsame Zählung gibt, dass ein Langstreckenbomber als ein Waffensystem gilt, als ein Sprengkopf gilt, obwohl Langstreckenbomber Dutzende von Atomsprengköpfen tragen können. Also wie weit tatsächlich dann ein Durchbruch geschieht bei der Reduzierung der Sprengköpfe, das wird man in vielen Jahren erst sehen und darüber streiten sich die Fachleute schon heute.
Vielleicht ist das ja auch gar nicht so wichtig. Wenn ich mal darauf bestehe, dass es vielleicht heute dann doch in Zukunft ein historisches Datum genannt werden könnte, dann liegt es vielleicht an was ganz anderem. Dann liegt es nicht daran, wie viele Raketen es noch gibt danach. Es liegt nicht daran, wie viele Bomber und so weiter und so weiter. Dieses ganze Zählen ist vielleicht gar nicht so wichtig. Vielleicht ist die Geste viel wichtiger, und da hat Obama vielleicht recht, sich ins Prager Schloss zu stellen dafür. Die Geste, guck, wir machen was, wir bewegen etwas, wir wollen in Richtung einer friedlichen Welt. Ist das so? Könnte so sein?
Das ist tatsächlich so. Es kommt auf die Symbolik an. Und die ist natürlich sehr bedeutend für Obama, der vor Jahresfrist seine Vision genau am selben Ort dargestellt hat, vor dem Prager Schloss. Und selbst gesagt hat, ich bin nicht naiv, wir werden es wahrscheinlich in unserer Lebenszeit gar nicht erleben können, dass die Welt atomwaffenfrei sein wird. Aber es liegt eben daran, ob tatsächlich die Idee, dass das gute Beispiel Amerikas dazu führt, dass auch andere diesem guten Beispiel folgen, diese Idee muss sich auch erst an der sehr harten Realität erproben lassen. Es ist die Frage, ob Iran zum Beispiel diesem guten Beispiel folgt, ob Nordkorea dem guten Beispiel folgt, ob Syrien dem guten Beispiel folgt. Das heißt, werden jetzt, wo Amerika und Russland gemeinsam erste Schritte machen, werden die anderen, Pakistan, Indien, diesen beispielhaften Schritten folgen. Und das werden erst die Jahre zeigen, die auf uns zukommen. Das wird erst die Realität zeigen, an der diese große Idee, an der dieses große Symbol sich messen lassen muss.
Aber vergleichen wir nicht gerade Äpfel mit Birnen? Also der Goliath Amerika und der Goliath Russland nehmen sich gerade mal eine Kralle vom kleinen Finger und sie sprechen davon, dass die kleinen Atommächte in Anführungsstrichen sich gleich ihrer ganzen Waffen, die haben wahrscheinlich nur einige oder zwei, drei, vier, sich ganz ihre ganzen Waffen entledigen sollen?
Aber das ist genau das Argument der Skeptiker dieser neuen Abrüstungsinitiative, dieser Abrüstungseuphorie. Dass Russland und Amerika, die gemeinsam über 95% der Atom Sprengköpfe verfügen, gegeneinander Krieg führen, ist so gut wie ausgeschlossen. Kein Mensch glaubt daran, dass das wirklich ein Risiko für die internationale Sicherheit ist. Kein Mensch weiß aber, ob Indien und Pakistan, die schon mehrfach Krieg um Kaschmir geführt haben, die jetzt atomar bewaffnet sind, kein Mensch weiß, was Iran mit einer potenziellen Waffe tun wird. Kein Mensch weiß, was Nordkorea mit seinen Atomwaffen, halbes Dutzend haben sie vielleicht schon, machen wird. Also die Gefahr geht eben nicht aus für die internationale Sicherheit von den Goliathen, von denen Sie gesprochen haben, sondern sie geht aus von den Emporkömmlingen, die sich auch nicht zum Beispiel dem Nichtverbreitungsregime unterworfen haben. Weder Pakistan noch Indien, auch Israel, haben nicht den Nichtverbreitungsvertrag unterschrieben, sind also nicht an die internationalen Konventionen gebunden. Und das ist die Gefahr für die globale Sicherheit. Nicht die 95%, sagen wir, in guten Händen der Atomsprengköpfe, nämlich in Händen der Russen und der Amerikaner.
Matthias Rüb, USA-Korrespondent der FAZ, erreicht haben wir ihn in Haiti, denn die Welt dreht sich auch an Tagen weiter, an denen historische Dokumente unterzeichnet werden, anderswo. Obamas Atompläne startfrei für das neue Wettrüsten. Das fragt heute am historischen Datum der Tag in HR2 Kultur.
Wenn der Tag des Friedens naht, kommt er nicht mit Taubenflügeln, nicht mit Flöten von den Hügeln, streuet nicht die goldene Saat. Nein, als eine schrecklich leere Todesstille tritt er ein. Und die Schiffe auf dem Meere werden wie verloren sein. Denn Gefahr war uns geheuer, und wir kannten ihre Regeln und den Sturmwind in den Segeln und des Todes Hand am Steuer. Aber wenn das Brausen endet, sind wir jeder Kraft beraubt. Unsere Augen sind geblendet, unsere Ohren sind ertaubt. Alle Wege heimwärts sind geheimnisvolle Ferne, ungewiss die alten Sterne, rätselhaft des Freundes Herz.
Tage des Friedens, Marie-Louise Kaschnitz. Walter Stützle, gelernter Journalist, ehemaliger Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium und heute Publizist und Lehrbeauftragter am Zentrum für angewandte Politikforschung der Münchner Universität. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Schwind.
Global Zero ist der plakative Titel der Obama-Vision einer atomwaffenfreien Welt. Er sagt selber, das haben wir heute nochmal gehört, dass er die vielleicht nicht erleben werde. Aber wir bemerken am heutigen Tag auch, dass er willens ist, einen Pflock einzurammen, an dem man dann die Richtschnur festbinden kann, die zur Atomabrüstung führen könnte. Die Großen setzen ein Zeichen, haben wir eben gesagt, aber die großen Atommächte sind vielleicht gar nicht mehr das Problem. Bedeutet dieses Zeichen der Goliaths irgendetwas für die kleinen Atommächte, die auch schon eben mitgenannt worden sind?
Ja, die Großen sind eben auch das Problem und Obama hat dieses Problem angepackt und nur der oberflächliche Betrachter wird sich damit begnügen, dies als Symbolik zu beschreiben und die Symbolik schon allein für Substanz zu halten. Tatsächlich beendet die Politik von Obama die Vertragslosigkeit zwischen Russland und den Vereinigten Staaten und erhöht damit auch den Zwang für andere, sich dem Abrüstungstrend anzuschließen und erschwert es für Betrüger und Trittbrettfahrer, zu denen übrigens der bisher selten genannte Staat Israel auch gehört, weiterhin sich außerhalb dieser Politik zu stellen. Also es ist weitaus mehr als Symbolik, es ist auch Symbolik, aber vielleicht darf eine Zahl genannt werden. Im Vergleich mit dem letzten abgelaufenen Vertrag zwischen Amerika und Russland von 1991 reduziert dieser Vertrag die aufgestellten Systeme um 74%. Das ist nicht wenig.
Nun haben wir eine vertragslose Zeit sozusagen zu Ende gebracht mit dem heutigen Tag. Aber wenn man einen Atomschlag, und um das geht es ja eigentlich, egal wo auf der Welt, unwahrscheinlicher machen will, müsste man da nicht wirklich da abrüsten? Und Sie haben es eben schon mitgenannt, wo der am wahrscheinlichsten ist, mal rein logisch gesehen. Und das ist ja wohl kaum zwischen Russland und den USA.
Richtig. Ich gebe Ihnen vollkommen recht und ich nehme an, dass in Ihrem Kopf so sehr wie in meinem Kopf präsent ist die Situation im Nahen Osten.
Genau.
Iran ist ein verdächtigter Staat. Israel ist nicht verdächtig, sondern Israel hat selber zugegeben, dass sie über Atomwaffen verfügen, stellt sich außerhalb des Atomwaffenbegrenzungsvertrages Und die Frage ist, ob es gelingt, den Verzicht auf Atomwaffen weltweit so durchzusetzen, dass die Staaten, dass alle Staaten, die darauf verzichten, gleichwohl Sicherheit haben. Man darf bei dem ganzen Thema nicht vergessen, es geht Obama nicht darum, nur darum, eine Welt ohne Atomwaffen zu haben, sondern es geht ihm darum, Sicherheit ohne Atomwaffen zu haben. Und da, insofern ist der heutige Tag ein wichtiger Tag. Ich wünschte mir, dass er in Teheran, aber auch in Tel Aviv und Jerusalem sehr ernst genommen wird, wenn das auch zwei Staaten sehr, sehr unterschiedlicher politischer Qualität sind.
Aber das, was Sie eben angesprochen haben, den Konflikt im Nahen Osten, und das ist, ich nehme jetzt mal das Wort Nukleus der Konflikte, der, so wird er ja in vielen Teilen der Welt gesehen, in der islamischen genauso wie in vielen Teilen des Westens. Wenn man etwas wirklich befrieden wollte, müsste man dort etwas tun.
Man müsste dort etwas tun, und auch hier hat Obama, der übrigens erst seit einem Jahr im Amt ist, seine konservativen Kritiker auch deutscher Zunge vergessen das immer. Der Mann ist erst seit einem Jahr im Amt und hat eine Menge schon, nicht nur atmosphärisch, sondern inhaltlich geleistet an neuer Politik. Obama hat auch in diesem Punkt die Politik geändert. Er hat zwar auf Sanktionen nicht verzichtet, aber er hat Teheran angeboten, in einem größeren Rahmen das Thema Sicherheit für den Iran aufzugreifen, in einem regionalen Rahmen. Mhm. Das ist bisher von den Machthabern, den religiösen Führern in Teheran, nicht zur Zufriedenheit aufgegriffen worden. Aber Obama hat sich davon bisher nicht irritieren lassen. Und ich glaube, er hat recht, dass die Beseitigung oder sagen wir besser die Lösung auch des iranischen Problems, nämlich die Ausräumung des Verdachts, dass der Iran vertragswidrig nach Atomwaffen streben könnte, nicht dadurch geschehen kann, dass man selber mit Atomwaffen droht, sondern nur mit politischen, wirtschaftlichen Mitteln.
Wenn ich Ihrer Argumentation folge, dann wäre das heute auch in diesem Konflikt ein historisches Datum, weil die USA, weil Obama jetzt ganz anders dort auftreten kann.
Das würde ich genauso sehen. Es verleiht seiner Politik eine zusätzliche Kraft. Sie entwickelt ja auch Vorbildcharakter. Und ich kann nur hoffen, dass die autistische Sicherheitspolitik, die sowohl in Teheran betrieben wird, wie leider eben auch in Jerusalem, aufhört mit diesem Autismus und sich doch hinwendet zu einem Zuhören und Mitmachen.
Was wir jetzt überhaupt noch nicht erwähnt haben, bei der ganzen historischen Unterschrift in Prag, ist die eigentliche atomare Bedrohung, nämlich der Terrorismus. Je mehr Atomstaaten in der Welt, desto mehr Zugänge zu spaltbarem Material, desto mehr Möglichkeiten für Terroristen, an Nuklearwaffen zu kommen. Das ist völlig unabhängig von dem, was wir bisher geredet haben.
Das ist nicht ganz unabhängig, aber gehört natürlich in den Sachzusammenhang, wie man heute sagen würde. Die Zunahme der Mengen an spaltbarem Material, sowohl angereichertes Uran wie auch waffenfähiges Plutonium, hat ja bei Obama dazu geführt, zu dem Urteil, es handle sich um das größte, wichtigste Sicherheitsproblem, das es zu lösen gelte, und den ersten Schritt, den er machen möchte, um der Terrorismusgefahr zu begegnen, ist einen Überblick überhaupt zu gewinnen, wo weltweit so derartig spaltbares Material vorhanden ist. Und deswegen hat er ja zum Thema nukleare Sicherheit in der nächsten Woche zu einer internationalen Konferenz nach Washington eingeladen. Das ist ein erster Schritt, ob er sein Ziel erreichen kann, dieses Register innerhalb von 4 Jahren auf die Beine zu stellen. Daran darf man kleine Zweifel heften. Auf der anderen Seite ist es hochlöblich, dass der mächtigste Präsident auf dem Globus sich diesem Ziel verschreibt.
Also kleine Schritte, aber immerhin Schritte, auch der heutige Tag dann ein historischer. Walter Stützle war das, Publizist und ehemaliger Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Recht herzlichen Dank. Das endgültige Ende des Kalten Krieges, das haben wir heute gehört, so hat das zumindest Barack Obama in Prag gesagt, dass wir dabei seien, den endlich hinter uns zu lassen. Auch das ein historisches Datum, wenn es so wäre. Aber was ist vor uns? Dass die Welt seit dem Ende der Ost-West-Konfrontation nicht friedlicher geworden ist, das haben wir schon gelernt. Was müssen wir in Zukunft noch lernen? Hier kommt eine kleine Vorbereitung auf die Zukunft, die wie immer schon längst begonnen hat. Eine kurze Einführung in das, was die US-Strategen die Global Strike-Doktrin nennen. Wir merken, Doktrin geht auch ohne Nuklear.
Air power with global reach extending into space. This is the capability of the new Global Strike Command.
Was die Air Force hier in einem kurzen Videofilm präsentiert, klingt für manche noch wie Science Fiction. Eine Luftwaffe mit globaler Reichweite, die selbst den Weltraum mit einbezieht. Genau das aber ist die Mission des Global Strike Command der Air Force. Eine neue Kommandozentrale, im vergangenen August eröffnet, die alle weitreichenden Waffen der USA kontrolliert, sagt der Leiter der neuen Abteilung, Lieutenant General Frank Klotz.
The activation of Air Force Global Strike Command will bring together.
Mit dieser Kommandozentrale haben wir unsere Interkontinentalraketen und die Bomber, die auch Nuklearwaffen tragen können, unter einem Dach vereint. Es gibt jetzt sozusagen eine zentrale Telefonnummer für unsere atomare Abschreckung und für unsere weltweiten Missionen. Das ist aber nur der Schlusspunkt einer Strategiedebatte, die seit dem Ende des Kalten Krieges geführt worden war. In verschiedenen Dokumenten der Luftwaffe sind die Ziele klar definiert. Darin heißt es zum Beispiel:
Global Strike wird dem Präsidenten, dem Verteidigungsminister und den Kommandanten die Fähigkeit verleihen, Ziele sehr schnell zu zerstören oder zu neutralisieren. Und zwar in einem Zeitraum, bei dem es sich nicht mehr um Wochen oder Tage handeln wird, sondern um Stunden oder Minuten.
Dabei werden Atomwaffen vor allem als Instrument der Abschreckung gesehen oder als letztes Mittel, um etwa hochgesicherte Kommandoanlagen tief unter der Erde mit kleinen Nuklearsprengsätzen zu zerstören. Es geht aber auch um konventionelle Waffen, die mit hoher Genauigkeit ihre Ziele treffen sollen.
Global Strike gibt den Entscheidungsträgern der USA die Möglichkeit, flexibel zuzuschlagen. Auch mit Mitteln, die nicht auf eine Zerstörung mit Nuklearwaffen hinauslaufen.
Man nehme also Transportsysteme, die ursprünglich Atomwaffen tragen sollten, und belade sie einfach mit konventionellen Sprengköpfen. Die bestehenden Interkontinentalraketen und Marschflugkörper können zum Beispiel damit ausgerüstet werden. Aber die Visionen der Militärs gehen noch weiter. Ferngesteuerte Flugkörper, die am Rand der Atmosphäre dahinrasen, mit mehr als 10-facher Schallgeschwindigkeit. Oder ein kleiner, unbemannter Raumgleiter für die Aufklärung aus dem All, aber auch für den Transport von neuen Waffensystemen. Ein Prototyp der Mini-Raumfähre mit der Bezeichnung X-37 soll noch in diesem Monat starten. Genaue Mission? Unbekannt. Die Aufrüstung in diesem Bereich hat gerade erst begonnen.
Dirk Wagner über das Global Strike Command der Amerikaner. Thomas Meuter, Waffenexperte, lange Jahre Ressortleiter Wehrtechnik bei der Zeitschrift Behördenspiegel und heute Pressesprecher von Dynamit Nobel. Lassen Sie uns mal teilhaben an Ihrer Kenntnis der Aufrüstung. Alle reden heute von Abrüstung, wir reden von Aufrüstung und zwar von konventioneller Aufrüstung ab jetzt. Wohin geht die?
Also die Tendenz zu intelligenten Waffensystemen hat seit dem Jahr 1999 sehr stark zugenommen. Seit dem Kosovo-Konflikt sieht man, dass intelligente Waffensysteme immer wichtiger werden, um im Rahmen einer vernetzten Operationsführung einen Gegner aufzuklären, zu identifizieren und ihn dann auch zielgerichtet zu bekämpfen, um später Kollateralschäden zu verhindern. Es ist aber sehr teuer und diese Entwicklung zeigt im Grunde genommen die derzeitige Konfliktsituation, den sich westliche Streitkräfte gegenübersehen. Denn ohne Intelligenz können sie heute einen Gegner, der zum Teil nicht so operiert, wie man das gewohnt ist in der Vergangenheit, wenn zwei klassische Armeen aufeinandertreffen, sondern im Rahmen einer sogenannten asymmetrischen Kampfführung, brauchen sie hochpräzise Systeme, die in der Lage sind, genauestens aufzuklären den Gegner, ihn genauestens zu identifizieren und ihn dann auch zielsicher zu bekämpfen.
Die dann auch bei sandstürmähnlichen Verhältnissen fliegen können, wie unser Verteidigungsminister das nennt, wenn man in Afghanistan nichts mehr sieht.
Das ist korrekt. Sie müssen allwetterfähig sein und bei Tag und Nacht uneingeschränkt einsatzfähig sein. Und das ist ein technisches Problem, dem man sich derzeit gegenüber sieht. Aber die technischen Lösungen sind auf diesem Gebiet schon sehr weit fortgeschritten, machen aber natürlich diese Systeme entsprechend teuer.
Das sind dann die berühmten chirurgischen Schläge, die dann vielleicht irgendwann tatsächlich mal funktionieren und nicht irgendwelche Zivilisten treffen. Das meinen Sie?
Nicht nur das. Die chirurgischen Schläge heute klappen. Die Schnittstelle zwischen dem intelligenten Waffensystem, was zum Teil GPS-gesteuert ins Ziel gelenkt werden kann, ist und bleibt der Mensch. Der Mensch ist die Schwachstelle in dem System.
passiert dem Menschen ein Irrtum bei der Programmierung oder bei der Identifizierung des Ziels, was nicht immer automatisch erfolgen kann, dann kommt es zu Kollateralschäden und dann ist im Grunde genommen ein Desaster vorprogrammiert.
Also aber generell erleben wir da gerade eine Verschiebung in der Rüstung. Weg von den Waffen, die irgendwas flächendeckend kaputt machen, wie das die Atomwaffen tun, hin zu sogenannten konventionellen Waffensystemen, die eher kleine, präzisere Zerstörungen anrichten?
Das ist so richtig. Wir erleben derzeit auf allen technologischen Feldern, die die Armee abdeckt, also im Bereich der Luftwaffenrüstung, Heeresrüstung und Marinerüstung, einen fortlaufenden Entwicklungsgang, immer intelligentere Systeme und präzisere Systeme einzuführen, die in der Lage sind, wirklich einen chirurgischen Schnitt vollziehen zu können. Natürlich muss das angepasst werden an den jeweiligen Auftrag. Also man braucht heute auf der einen Seite immer noch große, schwere Waffensysteme, um zum Beispiel einen Bunker, in dem vielleicht eine feindliche Macht bestimmte Kommunikationseinrichtungen hat, den knacken zu können. Da brauchen sie natürlich eine schwere und auch intelligente Bombe oder einen Marschflugkörper, der eben eine große Distanz zurücklegen kann, damit sie dem eigenen Piloten nicht einer feindlichen Luftverteidigung aussetzen. Genauso wie sie heute auch die Möglichkeit haben müssen, im sogenannten Informationskrieg, also im Internet, die Informationsdominanz zu erlangen und diese auch zu halten.
Auch dazu braucht man keine Atomwaffen, was ja schon evident ist.
Das ist korrekt. Atomwaffen sind ja nur entwickelt worden, um sozusagen im Rahmen eines Worst Case, also im schlimmsten aller Fälle, eingesetzt zu werden. Und ich glaube, dass sich alle Nationen, die Atomwaffen besitzen, sich darüber im Klaren sind, dass der Abwurf zweier Atomwaffen im Zweiten Weltkrieg deutlich gezeigt hat, welche vernichtende Wirkung solche Waffen haben und dass diese Wirkung über Jahrzehnte auch andauert.
Erzählen Sie uns jetzt gerade, dass das, was da heute unterschrieben worden ist und was dann in Zukunft abgerüstet wird, dass das alles Schnee von gestern ist und man das eigentlich sowieso verschrotten könnte und weil man es gar nicht mehr braucht?
Also ich glaube, dass die Vereinigten Staaten von Nordamerika derzeit im Rahmen eines neuen politischen Kurs versuchen, die Atomdoktrin völlig neu auszulegen. Sicher ist, dass die Atomdoktrin aus den 90er Jahren längst zum Altpapier gehören und nicht mehr in eine moderne Welt. Man ist sich im Klaren, dass man die Atomwaffen in einem bestimmten Umfang immer noch bevorratet hält, weil sie eine gewisse, wie soll ich mal sagen, sicherheitspolitische Stabilität auch garantieren. Aber auf der anderen Seite ist man sich klar, in modernen Konflikten sich mit ganz anderen Waffensystemen behaupten zu müssen. Es wird nicht die Frage aufgeworfen, ob man generell Atomwaffen jetzt gezielt auch im Rahmen von chirurgischen Schnitten einsetzen soll. Das war im Kalten Krieg der Fall, wurde auch noch in den 90er Jahren zu Teilen verfolgt. Aber davon rücken die USA ab. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass natürlich der internationale Druck, Atomwaffen abzurüsten, immer stärker wird. Und das ist das erste Zeichen, was die neue Regierung in den USA gesetzt hat, um eben vielleicht eine andere Ausrichtung in der gesamten Rüstung auf der Welt zu setzen.
Es geht vielleicht gar nicht um Abrüstung, es geht nur um Müllentsorgung. Thomas Meuter, der Waffenexperte, recht herzlichen Dank. Obamas Atompläne, startfrei für das neue Wettrüsten. Der Tag in HR2 Kultur.
Hört doch, allerliebste Krieger, hört doch, seid doch nicht so grimmig. Wenn ihr mit den Feinden fechtet, stechen euch die Feinde Wunden, und dann müsst ihr euch verbluten. Warum wollt ihr euch verbluten? Wollt ihr etwa an den Wunden eines sanften Todes sterben? Warum wollt ihr denn schon sterben? Seht ihr nicht, auf diesen Bergen reifen schon die vollen Trauben? Stiftet Frieden mit den Feinden. Helft die vollen Trauben keltern. Trinkt den Most und werdet Brüder. Und lasst euch durch den Wein und Freundschaft alle Lust zum Sterben rauben.
An die Krieger, Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Obamas Atompläne startfrei für das neue Wettrüsten, der Tag in HR2 Kultur. Heute trafen sich US-Präsident Obama und der russische Präsident Medvedev zum Unterzeichnen eines Abrüstungsvertrages in Prag. Zur Unterschrift mit den goldenen Füllfederhaltern schritten dabei die Chefs der Nationen, die die meisten Waffen exportieren dieser Welt. Die Nummer 3 des weltweiten Waffenexportes fehlte, das ist Deutschland. Aber wir sind ja auch auf dem Papier keine Atommacht, wenngleich auch bei uns Atomsprengköpfe abgerüstet werden könnten. Aber bleiben wir bei den beiden größten Waffenproduzenten. Waffenproduzenten und Waffenhändlern der Welt und schauen zunächst auf Russland.
Das Who ist Who der treuesten Rüstungskunden Russlands liest sich ein bisschen so wie eine US-Liste von Schurkenstaaten. Der Iran gehört dazu, Libyen, aber auch Venezuela und Syrien. Anatoli Isaikin, Chef des größten russischen Rüstungsexportunternehmens, sieht das aber gelassen. Gegen den Iran gibt es, soweit ich weiß, keine UN-Sanktionen. Daher gibt es formell gesehen keine Verbote für Waffenlieferungen in das Land. Was Russland angeht, so war der Iran über lange Zeit hinaus ein wichtiger Partner von uns. Das bleibt auch so. Im Laufe dieser langfristigen Partnerschaft hat es nicht einen einzigen Fall gegeben, in dem der Iran gegen seine Vertragsverpflichtungen verstoßen hat. Geschäft ist eben Geschäft und das läuft für Rosabaron Export zurzeit besser denn je. Waffen, Kampfhubschrauber, Flugzeuge und Panzer im Wert von umgerechnet über 5 Milliarden Euro hat das staatliche Unternehmen 2009 verkauft, 10% mehr als im Vorjahr. Kein Wunder, dass der Chef zufrieden ist. Es wird oft die Frage gestellt, welche Auswirkung die Wirtschaftskrise auf die russische Rüstungsbranche hat. Die Zahlen sprechen doch für sich. Wir haben noch Aufträge im Wert von über 24 Milliarden Euro vorliegen. Das gestattet uns, mit Optimismus in die Zukunft zu sehen. Verlassen kann sich Russland dabei auf Waffenfreunde wie den venezolanischen Präsidenten Chavez, der regelmäßig zum Militärshopping nach Moskau kommt. Und auch Indien bleibt den russischen Rüstungsgütern bislang als Hauptabnehmer treu. Im vergangenen Jahr hat es offensichtlich auch Libyens Präsidenten Gaddafi in der russischen Hauptstadt gut gefallen. Er schlug sein Beduinenzelt im Kremlpark auf und sorgte damit für Schlagzeilen. 15 Monate später redete die russische Presse von einem großen Rüstungsdeal mit Libyen im Wert von 1,3 Milliarden Euro. Es gehe, sagte Russlands Premierminister Putin, nicht nur um kleine Waffen. Das ist gut fürs Budget. Die Rüstungsexporte tragen wesentlich zum Staatshaushalt bei und mildern aktuell die Schmerzen der allgemeinen Wirtschaftskrise. Beim staatlichen Rüstungsexporteur Rosabaron Export liegen übrigens mittlerweile auch Anfragen aus dem Irak und Afghanistan vor. Wir kennen natürlich die Besonderheiten von Afghanistan und dem Irak. Alle Rüstungsaufträge kommen von der US-Regierung und werden von den amerikanischen Steuerzahlern finanziert. Deshalb entscheidet natürlich das Beschaffungskomitee der USA über alle Waffenlieferungen in diese beiden Länder. Amerikanisch finanzierte russische Waffen für den Irak und Afghanistan, es gibt offensichtlich nichts, was es nicht gibt. Kein Wunder also, dass die Rüstungsbranche krisensicher ist und Russland weiter zu den größten Exporteuren zählen will.
Russland, die Nummer zwei bei den Waffenexporteuren der Welt. Christina Nagel war das aus Moskau. Wir kommen zu der Nummer 1 und schauen auf die USA. Niklas Schörnig von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und dort beschäftigt mit der US-amerikanischen Rüstungsindustrie. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Schwinn.
Die USA haben sich nie darauf verlassen, dass sie im Hintergrund die atomare Abschreckung haben, die jetzt heute beschlossenerweise etwas kleiner wird. Sie hatten immer eine Armee, die jederzeit eingreifen konnte und das auch getan hat. Hat die Tatsache, dass die Atomwaffen nicht mehr so im Vordergrund stehen seit dem Ende des Kalten Krieges, schon jetzt etwas verändert an der US-Armee?
Also diese Veränderung sehen wir schon wirklich seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes. Seitdem der Golfkrieg 91 durch sehr moderne Waffensysteme für die Amerikaner ja schon sehr verlustfrei geführt wurde, haben wir seitdem einen ganz starken Trend hin zu einer Hightech-Bewaffnung. Die intelligenten Bomben, die eben angesprochen wurden, die sehr präzise sind, sind da ein Teil davon. Aber das Ganze geht noch weiter. Der Trend umfasst den Versuch, sich vor Entdeckung unsichtbar zu machen. Also man denkt zum Beispiel an Radar, da gibt es die Stealth-Technologie, dass man mit Radar nicht mehr gesehen wird. Es geht um sehr präzise Aufklärung und es geht im Prinzip darum, den Kämpfer, den Soldaten vom Kampffeld nach Möglichkeit zu distanzieren, um die politischen Folgen, die viele Verluste von amerikanischen Soldaten in Kämpfen haben, möglichst nicht durchschlagen zu haben auf die politischen Entscheidungen.
Also das, was wir gerade in der Bundesrepublik erleben, 3 tote Soldaten, die in einem gepanzerten Fahrzeug ums Leben gekommen sind in Afghanistan, wenn da keine drin gesessen hätten, sondern das Ganze ferngelenkt gewesen wäre, wäre es besser geworden?
Ganz sicher. Also in den USA ist einer der momentan besonders stark forcierten Bereiche die Robotik, wo man versucht wirklich unbemannte, momentan noch ferngesteuerte Systeme. Man denkt aber dann auch an autonom operierende Systeme, die bald eingeführt werden sollen. Also dass man einfach versucht, hier den Kämpfer wirklich aus der Kampfzone herauszunehmen, damit eben sich zum Beispiel dann der Präsident nicht die Fragen der Bundeskanzlerin stellen muss, ob er dann bei einer Totenfeier eine Rede hält oder nicht.
Also man versucht, Abstand vom eigentlichen Schlachtfeld zu gewinnen, und die Hightech-Armee bewegt dann nur noch per Joystick und computergesteuert Dinge auf dem Schlachtfeld?
In einigen Bereichen ist das so. Wenn wir uns die modernen Drohnen anschauen, die ja in Afghanistan und auch in Pakistan zum Teil zum Einsatz kommen, die werden zum Teil von Soldaten, die sich in den USA befinden, gesteuert, die über Satellitenverbindung die Bilder rübergespielt bekommen. Und wenn die dann ihre Schicht rum haben, steigen die in ihr Auto und fahren zu ihrer Familie und machen Hausaufgaben mit ihren Kindern.
So, wenn man das Ganze jetzt in die ganze Welt exportieren würde, diese Technologie, dann könnten die das irgendwann alles am Computerbildschirm abhandeln und niemand müsste mehr aufs Schlachtfeld. Dann könnte man das alles auch gleich im Computer stattfinden lassen und müsste überhaupt keine Rüstungsgüter mehr bauen.
Das wäre natürlich der,
hübsch, ja.
Der Wunsch, ja. Nein, aber also gerade wenn es um die absoluten Hightech-Produkte geht, da sind die USA dann beim Export doch etwas zurückhaltender geworden, als sie es während des Kalten Krieges waren. Also man sieht, dass die absoluten Hightech-Produkte noch nicht mal an gute, befreundete Alliierte verkauft werden. Aber die Generation davor, die ja für die meisten Staaten in der Welt auch schon extrem vorangeschritten ist, die wird dann verkauft und heizt dann regionale Rüstungskonflikte an. Und wir hatten ja eben auch über Russland gehört, wo Russland überall hin exportiert. Russland hat da weniger Bedenken, die neuesten Produkte, die auch der russischen Armee zur Verfügung stehen, zu exportieren. Diese Waffensysteme bringen Devisen nach Russland. Und das bedeutet dann natürlich wieder, dass auch der Druck auf die USA wächst, wenn Verbündete kommen und sagen, Moment, hier in unserer Region sind jetzt absolute Hightech-Produkte von Russland geliefert worden, liefert uns doch bitte doch eure besten Produkte, damit wir geschützt sind. Also da kommen Dynamiken momentan, die wir fast weltweit sehen, hin in eine Hightech-Rüstung, und es gibt eigentlich keine Gründe, die momentan dafür sprechen, dass das rüstungskontrollpolitisch durch Verträge, wie wir sie heute im Atombereich gesehen haben, irgendwie eingefangen wird.
Wir haben also eine neue Rüstungsspirale vor uns, die in einem technischen Bereich stattfindet, den wir überhaupt noch nicht so richtig übersehen. So kann ich das zusammenfassen.
Das ist richtig.
Niklas Schörnig von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Recht herzlichen Dank. Das waren die Nummern 2 und 1 der weltgrößten Rüstungsexporteure. Jetzt kommt die Nummer 3, schon erwähnt, Deutschland, wir selbst. Jawohl, der ehemalige industrielle Exportweltmeister steht auch bei den Rüstungsexporten auf dem Siegertreppchen. Gemessen an der Größe unserer Volkswirtschaft sind wir sogar schon wieder Weltmeister. Wir diskutieren zwar gerade mal wieder darüber, ob unsere eigenen Soldaten gut genug ausgerüstet sind in Afghanistan, aber wir rüsten gleichzeitig die Welt aus. Was ja nicht weiter schlimm ist, haben die Befürworter der Rüstungsexporte gesagt, als die Rangliste der Waffenexporteure vor kurzem veröffentlicht wurde, denn wir liefern ja nicht in Krisengebiete und nur an Verbündete. Wie Pakistan zum Beispiel ist ja auch überhaupt kein Krisengebiet. Was aber wollen all die Waffenkäufer eigentlich von uns? Was ist so toll an den deutschen Waffensystemen? Alte Regel, alles was schwimmt.
Es kann tiefer tauchen als alle anderen konventionellen U-Boote der Welt. Es hat einen nahezu geräuschlosen, von der Außenluft unabhängigen Antrieb im Heck. Der treibt eine siebenblättrige Schraube an, die fast keine Verwirbelungen verursacht. Die Außenhaut des grünlich angestrichenen Bootes hat eine besondere Beschichtung auf dem antimagnetischen Stahl. 10 Torpedorohre sind in der Bugsektion. Aus ihnen können die modernsten Torpedos und Marschflugkörper über eine Distanz von mindestens 1500 Kilometern verschossen werden. Einer dieser grünen Wale mit 35 Mann Besatzung ist ständig im Persischen Golf stationiert. Es ist ein in Deutschland gebautes U-Boot. Preis 500 Millionen Euro. Eines der Dolphin-Klasse. Mit 20 Knoten ist es sehr schnell unter Wasser. Und es ist sehr gefährlich. 5 davon hat etwa die israelische Marine. Die ersten beiden hat Deutschland ihnen geschenkt. Boot Nummer 3 zur Hälfte selbst bezahlt, Boot Nummer 5 und 6 mit 330 Millionen Euro deutscher Steuermittel finanziert. Ein erstes Beispiel konventioneller deutscher Aufrüstung. Die anderen 6 bei HDW und Thyssen in Kiel und Emden gebauten Einheiten gehören der deutschen Marine. Tatsächlich operieren auch diese grau gestrichenen Wale weltweit. Nicht immer wird verraten, wo genau. Im Mittelmeer vor der Levanteküste, im Atlantik und anderswo. Schwer verschuldete Länder wie Südafrika oder Südkorea, Taiwan und Griechenland sind an dieser U-Boot-Klasse stark interessiert. Ein zweites Beispiel konventioneller deutscher Aufrüstung ist die Fregatte F-125. Auch an ihr sind die genannten Staaten und andere interessiert. Sie kann 4 Speedboote gegen Piraten einsetzen oder Spezialkräfte damit an Land bringen. Über die Raketenbewaffnung sind bisher keine Einzelheiten bekannt. Wohl aber, dass die F-125 sehr schwer zu orten sein wird, wegen ihrer großen, flachen und winklig angeordneten Flächen. Schließlich ein drittes Beispiel konventioneller deutscher Aufrüstung, die 5 neuen Korvetten. 26 Knoten schnell, 58 Mann Besatzung. Bei internationalen Krisen sollen sie in Küstengewässern und Randmeeren operieren. Sie sollen mit Raketen und Kanonen Landziele beschießen, haben einen Hubschrauber an Bord und sind ebenfalls schwer zu entdecken. Sie ersetzen einen Teil der im Ostseehafen Warnemünde stationierten Schnellboote. Die maritime Aufrüstung im konventionellen Bereich ist in den zurückliegenden 10 Jahren weltweit signifikant. Weniger Schiffstypen wie die großen russischen Kreuzer der Slava-Klasse kennzeichnen diesen Trend. Es sind die eher kleineren, technisch hochgerüsteten Schiffstypen wie die in Schweden und Deutschland gebauten Korvetten oder die deutschen U-Boote. Übrigens, für die in Kiel gebaute Dolphin-Klasse testeten die Israelis bereits im Jahr 2000 vor Sri Lanka im Indischen Ozean die geeigneten Marschflugkörper. Sie können auch atomare Sprengköpfe tragen.
So viel vom Bronzemedaillengewinner bei den Rüstungsexporteuren der Welt. Obamas Atompläne startfrei für das neue Wettrüsten der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, ist die Geschichte eines Vertrags. Jean de La Fontaines Fabel von den Wölfen und den Schafen.
Nachdem die Wölfe 1000 Jahre im Krieg gelegen mit Schaf und Hirt, hat Friedenmann geschlossen. Für beide Teile war es ein wahrer Segen, den sie fortan in stillem Glück genossen. Denn wenn die Wölfe sich vordem auch von verirrten Wolltieren oft ernährten, machten doch die Hirten aus frischem Wolfspelz oft sich ein Gewand. Kein unbedrohter Schritt war möglich rings im Land, aus steter Todesfurcht bestand der einen wie der anderen Leben. Der Friedenspakt schrieb vor, man solle Geiseln geben, die Wölfe ihre Brut, die Schafe ihre Hunde. Es gab Gewehr, so glaubte man, dem Friedensbunde. Geregelt ward der Austausch gleich von Kommissaren. Die Wölflein aber sind allmählich groß geworden und ganz nach Wolfs Natur lüstern auf blutiges Morden. Und als die Schäfer einmal fern der Herde waren, benutzten sie die Zeit, die Hälfte aller Schafe zu würgen und hinwegzuschleppen in den Wald. Sie hatten ihren hinterlistigen Plan den alten Wölfen heimlich kundgetan. Und diese mordeten die ahnungslos im Schlafe ruhenden Hunde alsobald. Und das Gemetzel ging so schnell vonstatten, dass sie nicht Zeit zu Wehr und Hilfe rufen hatten.
Der Tag in HR2 Kultur. Bernhard Moltmann von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwind.
Lassen Sie uns am Ende dieser Sendung und dieses Tages, der vielleicht einmal als historisches Datum in der atomaren Abrüstungsgeschichte angesehen werden wird, auf die Rüstungsspiralen der Zukunft schauen. Wir haben sie schon angesprochen, 2 Krisengebiete sind auch schon genannt, Israel, der Nahe Osten und Iran und Pakistan und Indien. Schauen wir dort gerade tatsächlich neuen Rüstungsspiralen zu?
Ja, wir sehen dort eine erhebliche technologische Aufrüstung, wie das vorhin schon gesagt worden ist. Aber das sind nicht die einzigen Regionen der Welt, auf die wir gucken müssen. Denn wir müssen schauen, welche sind eigentlich die Aufrüster. Das sind einmal die Staaten in den Zentren regionaler Konflikte, von denen Sie gesprochen haben. Es sind zweitens die Staaten, die über Ressourcen verfügen, die Aufrüstung zu bezahlen. Das sind die Erdölstaaten und die aufstrebenden Industriestaaten. Sie haben die Weltwirtschaftskrise weit gut überstanden und in der Lage, die Rüstung eben zu bezahlen. Drittens sind es die Staaten mit regionalen Machtaspirationen.
Lassen Sie uns da kurz mal einhaken. Das heißt Saudi-Arabien, die Emirate und der eben schon angesprochene Chavez, also Venezuela?
Ja, das sind solche Staaten. Mhm. die man dazu rechnen könnte. Die Konfliktregionen sind ja eindeutig Israel, arabische Staaten, Südkorea, Ostasien, Indien und Pakistan. Aber man sollte eben auch die Staaten mit regionalen Machtaspirationen im Blick halten. Hier denke ich an Brasilien, an Indien und in China. Und dann gibt es noch Staaten, die eben die Aufrüstung benutzen als Teil von Technologie- und Industriepolitik und sagen, ja, wenn wir moderne Industriestaaten werden wollen, dann müssen wir auch einen entsprechenden Militärsektor haben. Und nicht vergessen sollten wir die Regionen, die nicht die großen Waffen kaufen, sondern die kleinen, nämlich mit innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Gewaltkonflikten, also das, was in Kolumbien sich abspielt, das, was sich im Kongo abspielt, das, was sich in Kenia abspielt oder im südlichen Sudan. Auch da wird aufgerüstet, allerdings auf kleinerem Niveau.
Was bedeutet das Ganze jetzt? Also hier atomare Abrüstung, dort konventionelle Aufrüstung, lässt sich das von heute aus gesehen schon bewerten?
Gut, wir sehen, wie auch schon in der Fabel, die gerade zitiert worden ist, das Morden und Rüsten findet kein Ende, sondern sucht sich neue Wege. Mhm. Und die konventionelle Rüstung ist reich an Arsenalen, die Technik ist reich an Erfindungsreichtum, das zu alimentieren, zu ernähren.
Und was sagen wir in diesem Falle zu unserer eigenen Rolle bei dem Ganzen? Also wir waren wahrscheinlich alle etwas erstaunt, als die SIPRI-Zahlen kamen von der Schwedischen Akademie, die sagte, also Deutschland ist an Nummer 3 direkt hinter den USA und Russland bei den Rüstungsexporten.
Ja, es scheint wichtig zu sein, dass die deutsche Rüstungsexportpolitik sich wieder einordnet in die Ziele einer Friedens- und Sicherheitspolitik, also nicht rein als ein wirtschaftspolitisches Argument des deutschen Außenhandels betrachtet wird, sondern wieder vereinbar wird mit den Zielen von Frieden, Sicherheit und Entwicklung. Und das Stichwort der Konfliktprävention gewinnt darin einen neuen Stellenwert. Man sollte den Konflikten vorbeugen, bevor sie erst durch Rüstung eskalieren.
Wir gucken also zu, wie auf internationaler Ebene Abrüstungsabkommen geschlossen werden. Wir applaudieren in Richtung Prag und sind selber dabei, die nächsten Konfliktherde zu befeuern. Haben wir nicht eigentlich eine Kontrolle der Rüstungsexporte?
Wir haben eine gewisse Kontrolle, aber wie schon gesagt wurde, ist die dann doch unzureichend, weil sie nicht in der Lage ist, die langfristigen Entwicklungen der Waffentransfers in den Blick zu nehmen. Man schaut immer auf das einzelne U-Boot, auf die einzelne Fregatte und fragt nicht, was passiert dann damit, wenn das Schiff oder wenn der Panzer dort angekommen ist und sich in das militärische Arsenal der Empfängerstaaten einfügt.
Was brauchen wir also, wenn wir den heutigen Tag, das heutige Datum, den 8. April 2010, tatsächlich zu einem Abrüstungstag werden lassen wollen in Zukunft? Was müssen wir machen?
Wir müssen eine konsequente Friedenspolitik betreiben und sagen, Frieden und Entwicklung ist nicht nur eine Sache von Militär, sondern eben auch von politischem Wohlverhalten.
Will sagen, nicht der Außenminister müsste mit dem Entwicklungsminister durch die Welt reisen, sondern der Verteidigungsminister?
Ich würde sagen, der Außenminister sollte in der Tat als erster kommen und dann sollte der Entwicklungsminister kommen und der Verteidigungsminister und der Wirtschaftsminister erst hinterher.
Das bedeutet Umdenken oder denken Sie daran, dass das Parlament mehr in den Vordergrund gerückt werden müsste bei der Rüstungskontrolle?
Ich denke, zunächst müsste eine Umwertung der politischen Prioritäten wieder erfolgen und gleichzeitig müsste mehr Öffentlichkeit hergestellt werden über das, was auf dem Rüstungssektor passiert.
Öffentlichkeit, das wäre mal ganz nett. Damit haben wir vielleicht heute angefangen. Bernhard Moltmann von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, recht herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie uns nachhören wollen, dann können Sie das gleich nach der Sendung, stehen wir im Netz, also die Sendung, nicht wir, www.hr2.de. Dort gibt es auch unseren Newsletter und unsere Themen gibt es auch bei Twitter. Dort heißen wir Der Tag in einem Wort. Bis morgen. Tschüss, sagt Florian Schmidt.
HR2 Kultur Podcast. Nutzen Sie den Tag, wann immer Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.